Danke vielmals für den Worship-Teil, für das schöne Lied jetzt auch zum Abschluss. Ja, heilig ist der Herr. Darum wollen wir uns Zeit nehmen, vor ihm zu sein, ihm zu begegnen. Ich bin der Cousin Staub, für die, die mich nicht kennen, und darf heute ein paar Gedanken teilen zu Nehemia 13. Es gibt drei Predigten im Ganzen zum Nehemia 13. Der erste Teil haben wir schon gehabt, letzten Sonntag. Der Rheinbrück Night und werden dann im Oktober noch mal einen Teil haben. Das sage ich dann auch noch einmal in der Predigt. Aber dass ihr es so ein bisschen wisst, das ist in unserer Predigserie vom Nehemia, wo wir jetzt unterwegs sind. Und wir sind beim Nehemia 13 angelangt, beim letzten Kapitel. Und das Thema, das heute Morgen über dem Morgen steht, ist das Thema Reinheit. Und mit dem, was ich anfangen will, ist mit einer Art Geständnis heute Morgen. Weil als ich gefragt wurde, für das, die Predigt zu halten zu diesem Thema, habe ich als erstes gesagt, ganz sicher nicht. Das mache ich nicht. Könnt ihr einen anderen suchen? Könnt ihr jemanden suchen, der sauber ist in seinem Leben, der rein ist, der Reinheit hat erreicht, der irgendwie ist durchgebrochen mit diesem Thema und wo wirklich ein Leben lebt, das absolut vorbildlich ist und wo man kann sagen, hey, wow, der kann man reden über das. Das hat mich unglaublich herausgefordert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, mal ich stelle mich diesem Thema und ich will heute Morgen etwas zu diesem Thema sagen. Warum habe ich mich so schwer damit? Ich kenne das Prädikat unrein extrem gut. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, sehe ich ganz viel von dem Thema, das schreit nach unrein. Aus verschiedenster Hinsicht. Es gibt Zeiten, wenn ich in mein Leben hineinschaue, wo hinter mir liegen, wo zum Beispiel irgendwie ein innerer und geheimer Kampf mit Pornografie drin steht. Oder sonst andere Themen, die irgendwie so gross sind und gross das Thema Unreinheit beleuchten. Aber ich glaube, dass Unreinheit viel, viel feiner sich in unseren Alltag hineinschleicht. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es reine Gedanken gibt, reine Absichten, reine Motive, reine Liebe, ein reines Gewissen, reine Handlungen, dann schaue ich in mein Leben hinein und sehe sehr viel Unreinheit. Ich sehe sehr viel Unreinheit, weil ich merke, das ist bei mir nicht der Fall. Und mit ganz vielen Leuten, die ich reden darf, unterwegs sein, bestätigen wir eigentlich das. Es ist ein ganz schönes Wort. Reinheit. Es tönt super und ist auch sehr wichtig. Aber wie gehen wir damit um und was bedeutet es für uns? Und darum möchte ich gleich euch jetzt in den Nehemia 13 hineinnehmen zu dem Thema Reinheit. Ich habe aber dieser Predigt auch noch den Titel gegeben, das Evangelium vom Augenblick. Und wir werden uns ganz fest auch dort bewegen, dass wir merken, es geht auch um jetzt gerade. Und darum ist es super, bist du da, bin ich da und habe mich gleich dem Thema gestellt, dass wir schauen können, was bedeutet das für einen Moment jetzt, wo wir drin sind. Ja, wenn ich jetzt von meiner Geschichte oder von meinem Leben ein bisschen erzählt, dann hat mich vielfach in der Vergangenheit, nicht gerade bis heute vielleicht, aber in der Vergangenheit, ein altes Lied sehr, sehr immer wieder bewegt in dem. Es ist ein altes christliches Lied. Die meisten von euch kennen es vielleicht nicht mehr, aber vielleicht ein bisschen die älteren Leute, so wie ich auch, die kennen es vielleicht noch, das Lied. Meine Hände waren voll von Dingen. Das ist ein Lied, das der Gerhard Ziegler hat Text gemacht, den Deutschen, zu einem ursprünglich schwedischen Lied eigentlich. Das habe ich erst jetzt herausgefunden. Aber da kommt so ein Text vor, der mich sehr bewegt. Muss ich da schauen, dass das geht? So, genau. Der Text von diesem Lied ist so, meine Hände waren alle Tage immer unrein und mit Stolz befleckt. Oder meine Hände waren voll von Dingen, die mit Stolz ich einstmals nannte mein. Viel Vergnügen wollte ich erringen, viel Enttäuschung brachten sie mir ein. Ohne Ziel, das waren meine Hände, nur dem eigenen Willen untertan, gleich als ob man so sein Leben fände, wie betrog ich mich im eigenen Wahn. Und viel habe ich mich genau dort gefunden, auch wenn nachher ein ganz schöner Text kommt. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ sie still in den Seinen ruhen, machte meiner eitlen Lust ein Ende. Alles dient nun seinem ewigen Ruhm. Oder machte so der Unruh bald ein Ende. Alles dient nun seinem, durch sein Blut war ich gehorsam nun. Und wie befreit bin ich in Jesus nun. Und ich habe das Lied immer wieder gesungen. Wirklich wie ein Gebet, weil ich das so tief in mir innen hatte, dass ich das auch so wollte. Ich wollte das auch so erleben. Aber es malt auch ein Bild von so, ja, du kommst zu Jesus und nachher bist du auf einmal gehorsam. Ich weiss nicht, ich habe es nicht so erlebt. Und es hat immer wieder auch Druck erzeugt, das Lied in meinem Leben. So einen subtilen Druck, immer wieder irgendwie, ja, jetzt bin ich gleich wieder unrein gewesen und immer wieder bin ich an dem gleichen Punkt. Und ich muss doch irgendwie weiterkommen in dem. Kaum bist du bei Jesus, ist dir die eitle Lust endlich zu Ende und du bist jetzt gehorsam. Wie ist es denn, wenn die Unruhe zurückkommt, wenn sie wieder anklopft? Morgen oder vielleicht schon heute? Wie gehst du mit dem um, wenn der Gehorsam vielleicht nicht so lückenlos ist, wie ich ihn mir selber würde wünschen? Vielleicht muss ich mein Leben radikaler aufräumen, dass meine Hände endlich rein werden. Dauerhaft sauber sein und Gott mich wirklich auch so annehmen oder anschauen. Vielleicht kennst du deinen Modus. Wenn nicht, ein unglaubliches Geschenk für dich, das ist mega schön. Wenn du so kannst unterwegs sein und sagen, mein Leben hat sich komplett verändert mit Jesus, ich habe keine unreinen Gedanken mehr, ich habe keine vermischten unreinen Gefühle mehr, ich kann so leben, Halleluja, fahr so weiter, das ist super. Wird nicht hart, kommen wir dann vielleicht später dazu, aber das ist super. Du darfst genau so unterwegs bleiben, aber wenn es dir so geht wie mir selber, dass du merkst, ich bin immer wieder irgendwo dort herausgefordert, dann wollen wir uns jetzt auch mit dem, ein bisschen dem Nehemia 13 nähern, weil wir auch in eine Aktivität oder Aktionismus hineinkommen, wie wir es eben hier im Nehemia 13 finden. Ja, es ist eine Radikalität, die der Nehemia auch lebt. Und darum wollen wir den Text zuerst annehmen. Wir hatten Tina, die letzten Sonntag predigt zum Thema Finanzen, Umgang mit Finanzen und einer ungeteilten Sicht oder Reinheit in dem, weil im Tempo auf einmal irgendetwas ist da gestanden, wo man musste ausräumen und sauber machen. Weil dort ist eine Vermischung reingekommen oder Unreinheit. Und am 11. Oktober ist es, wo der Seelenklarner noch wird zum Thema Schwerpunkt Sabbat und Sabbat einhalten und Sabbatruhe predigen, auch zum Nehemia 13. Und das, was jetzt noch ist, geht vor allem um die Vermischung von den Ehen, von den Familien und um den Identitätsverlust, was eigentlich auch ist. Und darum lesen wir den Abschnitt, wo es jetzt vor allem darum geht, von Nehemia 13, 23 bis 25. Damals bemerkte ich auch, dass viele Juden Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache von Aschdod oder eines der anderen Völker und konnte gar kein Jüdisch mehr. Da stellte ich sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich sogar, raufte ihnen die Haare aus und ließ sie bei Gott schwören. Ich sagte, ihr dürft eure Töchter auf keinen Fall mit ihren Söhnen verheiraten und eure Söhne oder für euch selbst keine Frauen aus ihren Reihen nehmen. Wir erleben hier einen Mann, der mit vollem Körpereinsatz, mit seinem ganzen Leben, für etwas geht. Sein Herz brennt, er hat ein Anliegen, weil er merkt, es ist nicht mehr ein guter Zustand. Er kommt zurück auf Jerusalem, nachdem er länger weg war, und merkt, es ist alles irgendwie vermischt. Es ist nicht mehr gut. Es gibt die Vermischung im Tempel, die haben wir schon gehabt. Irgendein findlicher Staatsmann wird einfach so gesagt, ja, kannst du dir gut das Eckchen einrichten bei uns im Tempel, kannst da deine Sachen deponieren und ein bisschen da dich einrichten, darfst wohl sein bei uns. Und er kommt, der Nehemia, und stellt fest, das geht doch nicht. Wir müssen doch, im Tempel darf doch nicht irgend so etwas stehen. Und räumt das aus, er putzt und reinigt die Kammern. Das ist Nehemia 13, 8 bis 9. Dann ist es aber auch der Alltag oder die Zeit. Der Tor von Jerusalem wird auf einmal Handel betrieben, sogar am Sabbat. Sogar am Sonntag. Es wird gehandelt, da aussen sind die Meritstände. Jederzeit kann man das machen. Und er sagt, hey, der Sonntag, der gehört doch Gott. Lass uns dort wieder sauber sein. Und er tut Tor bewachen und so. Da wird uns der Seele mehr dazu erzählen, was er dort für Massnahmen ergreift, um das wieder sauber zu halten, was am Sonntag passiert. Und jetzt kommen eben die Familien. Und eigentlich geht es viel mehr auch um die Sprache. Ich will nicht das Thema Mischehen einfach irgendwie umschiffen. Es ist wirklich so, wenn ich das durchgelesen und angeschaut und Kommentare geforscht und mich mit diesem Wort auseinandergesetzt, es geht vor allem wirklich auch um das, dass ein Identitätsverlust droht. Habt ihr es gehört vorhin? Das Traurigste daran ist eigentlich das. Die Kinder können gar nicht mehr jüdisch reden. Und es geht nicht um ein rassistisches Denken, dass auf einmal irgendetwas ausstirbt oder verloren geht. Sondern sie verlieren damit die Sprache vom Glauben, die Sprache vom Bund. Das haben wir auch schon gehört in dieser Zeit. Und sie verlieren wirklich eigentlich ihre Identität mit dem. Und das macht der Nehemia so wütig. Das treibt ihn an, irgendetwas dagegen zu machen, weil er merkt, das darf doch nicht sein, dass die nicht einmal mehr jüdisch reden können, die Kinder. Ihn treibt es jetzt dazu, dort mächtig einzugreifen und aktiv zu werden. Kommen wir dann später noch dazu, oder? Einige schlug ich sogar, raufte ihnen die Haare und ließ sie bei Gott schwören, er verflucht sie. Die Vermischung, die er erlebt, die ist existenziell. Er merkt, das kommt nicht gut, wenn das so weitergeht. Und darum treibt es ihn dazu, irgendetwas dagegen zu machen. Aktiv zu werden, sich dagegen zu wehren. Weil es darf doch nicht sein, dass das passiert. Ich finde das recht ein reines Motiv, das der Nehemia da hat. Die Frage ist, treibt es ihn zu Handlungen, wo ich auch noch dahinter stehe. Aber das grösste Problem im Gesamten ist von mir aus gesehen eigentlich das. Das, was der Nehemia da versucht rauszuprügeln, verhält leider nicht lang. Weil wenn du das so machst und der Nehemia dem Ganzen wieder den Rücken kehrt, wenn er wieder zurückgeht, weggeht, und er käme zurück auf Jerusalem, er würde sehr wahrscheinlich den ähnlichen Zustand antreffen. Und ich glaube ganz fest, das ist, weil unser Herz, unsere Willenskraft reicht nicht, um sich gegen die sättigen Vermischungen zu wehren. Es reicht nicht, wenn wir irgendwelche Wächter darstellen und irgendwelche Geiseln auspacken oder ins bisschen schlagen oder irgendetwas, einen Zaun drum umbauen. Es reicht gar nicht. Unser Herz wird nicht dauerhaft sauber gefegt können sein. Unser Herz ist von Gott so geschaffen, hat er sich so überlegt, dass es zu sehr vielen Sachen fähig ist. Zu sehr viel Vermischung fähig ist. Das klingt eigentlich tragisch und traurig. Bringt nichts, was er da gemacht hat. Ich habe mich mit dem noch ein bisschen auseinandergesetzt, was die Reinheit wirklich bedeutet, auch jetzt in diesem Text. Die Reinheit, die der Nehemia sich wünscht, für das Volk Israel wünscht, aber auch dem Gottesvolk, auch uns als Nachfolger von Jesus, eigentlich versprochen ist, was damit gemeint ist. Und das ist der hebräische Begriff Tahar. Und das ist gar nicht eine exklusive Meinung von perfekt, fehlerlos, makellos, super, wie das weiße Hemd oder so. Es geht nicht um das. Der Begriff Tahar wird verwendet für etwas, das exklusiv reserviert ist. Um eine Zugehörigkeit. Zu was gehört es? Wenn das Volk auserwählt ist, zu einem reinen Volk, dann ist der Begriff Tahar gebraucht. Es ist ein Volk, das rein sein soll, ausgesondert, exklusiv reserviert und eben unvermischt. Darum komme ich mit dieser Vermischung, die wir immer wieder erleben. Also es geht eigentlich vorwiegend um die Frage bei diesem Begriff Reinheit. Wem gehöre ich? Mit was tue ich mich füllen? Was macht mich aus? Und wer bin ich? Es geht um das, was drinnen wohnt. Tina hat das letzten Sonntag auch schon gesagt. Wenn man den Tempel putzt und reinigt und die Sachen rausschießt, ist wichtig, was nachher einzieht. Weil wenn man es einfach leer lässt, kann ja auch schlecht wieder mit reinkommen. Also müssen wir es füllen mit etwas. Es geht um eine Identität, die auch der Paulus im 1. Korinther 3,16 sagt, auch uns als Gemeinde sagt, aber uns als Personen. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und du bist da und ich gehe davon aus, du lebst mit Gott, du bist mit Jesus unterwegs. Wenn nicht, kannst du heute Morgen dein Leben ihm schenken und sagen, hey, ich will mit dir unterwegs sein. Aber wenn du schon mit ihm unterwegs bist, mit Jesus lebst, ihm dein Leben hast anvertraut und übergeben, dann zieht der Heilige Geist in dich in den Tempel, wo er sagt, da nehme ich Wohnung. Und er steht nicht aussen dran und wartet und sagt, nein, das ist mir noch zu wenig sauber. Kannst du noch mal ein bisschen putzen? Ich komme dann vielleicht wieder. Ja, da ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel Dreck mit reingekommen. Da gehe ich einfach mal, tschüss, ich komme dann wieder zurück, wenn du es sauber hast, hergebracht. Der Heilige Geist wohnt in dir und in mir, weil er sich hat entschieden hat, in dir Wohnung zu nehmen und weil er gesagt hat, du bist der Tempel, wo ich drin wohne. In der Gefahr von dieser Vermischung geht es nicht darum, dass der Heilige Geist auf einmal nicht mehr da Platz hat. Das ist ein theologisch ganz anderes Thema. Das könnten dann all die guten Theologen uns erklären, wo sich der Heilige Geist zurückzieht und so weiter, wenn man über das noch reden will. Aber grundsätzlich gehen wir jetzt mal davon aus, der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir. Und dann zieht er sich nicht zurück wegen der Sachen, die du Vermischung erlebst, sondern es passiert etwas viel Gefährlicheres. Die Kinder haben auf einmal nicht mehr jüdisch können reden. Und ich glaube ganz fest, dass du das erlebst, dass ich das erlebe. Ich sehe das bei vielen Menschen und das bricht mein Herz. Dass wir anfangen, die Sprache von unserem Glauben zu verlieren. Wir fühlen uns nicht mehr würdig. Wir fühlen uns nicht mehr wert. Ja, ich bin halt nicht so geistlich. Weisst, ich kann da halt nicht so viel sagen dazu. Ich bin nicht so rein. Weisst, ich bin nicht so ein braver Vorzeigechrist. Ich bin nicht so sauber. Und nachher verlieren wir die Sprache von unserem Glauben. Weil wir vermischt sind in uns, trauen wir uns gar nicht mehr zu, unsere Gaben auszuleben, unsere Berufung wahrzunehmen, unsere Gotteskindschaft ernst zu nehmen und umzusetzen. Wir werden schweigsam, wir ziehen uns zurück. Wir fühlen uns nicht mehr so würdig, wenn es darum geht, über ein Thema zu reden, wie man mit Jesus unterwegs ist. Weil wir denken, ja, da ist ja noch zu viel, nicht sauber in mir. Oder es löst Leistungsdruck aus, statt Gnade. Oder da ist Angst, anstatt völlige Liebe. Oder es ist Anpassung, statt ein sicheres Fundament. Vielleicht finanzielle Sicherheit, statt das Vertrauen auf Gott. Oder egoistisches Freizeitprogramm, statt wirkliche Hingabe. Überall stehen wir in Gefahr, die Vermischung einzugehen. Und aus dieser Vermischung aus unsere Sprache zu verlieren. Dass wir ein Kind von Gott sind, das würdig ist und wertvoll ist und darf seine Rolle einnehmen, darf seine Position einnehmen, darf eine geistliche Beurteilung von Sachen machen, darf würdig sein, Gott nahe sein, ein Kind von Gott sein. Also wenn wir versuchen, wie der Nehemia, unser Leben zuerst sauber zu schrubben, sauber zu machen, zu putzen, zu bützeln, dann werden wir sehr, sehr schnell müde. Unser Zustand jetzt, heute Morgen hier, jetzt gerade in diem Moment. Darum das Evangelium vom Augenblick. Sagt, der Heilige Geist wohnt schon in dir. Du musst nicht deine Kammer zuerst sauber putzeln, bevor er bei dir einzieht. Er ist da. Mit dem Evangelium vom Augenblick habe ich mich eben mit diesem Lied auseinandersetzen. Ich habe das Originallied Blood and Da durchgelesen und bin auf etwas ganz anderes gestossen, als die deutsche Übersetzung hat mit sich gebracht. Das hat mich tief bewegt, dass da ganz andere Sachen stehen. Dass auf einmal in diesem Originallied steht, zum Beispiel in der zweiten Strophe, er selber ist mir alle Tage nahe, für jede einzelne Stunde mit besonderer Gnade. Mich zu bewahren, sein teures Eigentum, das ist die Fürsorge, die er auf sich hat genommen. Wow! Meine Hände sind immer und ich muss es bringen und ich muss leisten und ich muss noch irgendwie noch ein bisschen rausputzen und da ist nicht gut und noch ein bisschen bekennen und noch ein bisschen mehr, vielleicht noch, ich sollte ein bisschen mehr in der Bibel lesen, dann wäre es vielleicht auch besser. Was auch immer das dich vielleicht antreibt, wenn dich etwas antreibt. Da ist ein Vater da, der sagt, die Verantwortung übernehme gerade schon ich, dass du kannst sauber sein, weil ich dich in ganz anderen Augen anschaue. Vielleicht würde man auch sagen, die Reinigung von unserem Leben passiert dann irgendwie einmal. Oder es ist so die Heiligung, die Reinigung, die wir anstreben. Ich glaube, viel mehr, die ist schon da. Die lebt in dir, weil Jesus in dir lebt, weil der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt. Du bist sein teures Eigentum, du gehörst zu ihm. Also wird er dort auch dazu schauen. Dass es nicht nur um ein rückwirkendes Aufräumen geht, wo du dann nachher schauen kannst. Wir hatten einen super Putztag am Montag. Danke für alle, die sich helfen können. Und nachher habe ich da am Abend habe ich noch schamponiert und jetzt schaue ich den Boden und nachher sehe ich all die Flecken wieder. Die sind nicht raus. Das ist ganz bitter. Den Teppich sollte man ersetzen und nicht nur probieren zu putzen. Aber wenn du dich in deinem Leben anschaust, geht es dir vielleicht auch so. Du schaust irgendwie zurück und nachher, ja, aber jetzt habe ich doch schamponiert. Warum sieht man denn die Flecken immer noch? Warum ist denn da immer noch Zeug rum, wo ich irgendwie sehe, oh, das ist eigentlich nicht gut gewesen, das ist auch nicht gut gewesen. Es geht eben nicht um das, es geht auch nicht um einen Kampf, irgendetwas besser herzubringen, sondern es ist das schlichte Annehmen, dass Jesus mit dir ist, genau in dem Sinne, wie du bist und wo du bist. Jetzt werden ein paar von euch vielleicht sagen, ja, jetzt hast du es aber ein bisschen verpasst, oder jetzt bist du bist bei der Gleichgültigkeit angelangt. Weil jetzt sagst du es eigentlich damit, wir können machen, was wir wollen. Hauptsache, wir haben ein bisschen Jesus, der nachher im Moment gerade einfach alles gut wisst. Hey, ich rufe überhaupt nicht zu einer Gleichgültigkeit auf. Aber wenn du denkst, aber dort schaue ich ab jetzt einfach ein bisschen mehr auf Jesus. Dass ich dann ein bisschen weniger vielleicht nachher unrein bin oder vermischt bin. Ich glaube, ich einfach ganz fest fast auch schon wieder etwas anfangen machen und leisten, was nicht Gnade trifft. Manchmal ist das, finde ich, so die feinste Maske von unserem christlichen Leben, wo wir alle mal gerne zwischen ihnen vornehmen. Ja, aber doch nicht Gleichgültigkeit. Komm, wir müssen doch gleich irgendwie, also alles dafür tun, sollte man ja dann schon. Ja, aber wo fängt etwas machen an und wo fängt, oder wo hört es auf, dass wir Gnade einfach dürfen annehmen? Und das ist nicht billige Gnade. Aber kommt, wir schauen doch nochmal das an, was ist passiert beim Nehemia. Der Nehemia verteilt Schläge. Er schlägt sie. Er schreist ein Barthaar aus. Wo begegnet uns das Bild? Am Karfreitag bei Jesus. Am Karfreitag bei Jesus, wo er sagt, ich gebe mein Leben her für dich. Für dich, für einen Kussi, für jeden Einzelnen. Und ich lasse mich schlagen. Ich lasse mir Haar ausreißen. dass kein Nehemia mehr muss säckeln und schlagen und verfluchen und Haar ausreißen. Das Kreuz von Jesus längt. Das ist eine radikale Gnadenpredigt, die ich heute haben möchte. Nicht, weil es darum geht, alles zu machen, wie man es will, und sich nicht müssen, Mühe geben, ein gutes Leben zu leben. Unbedingt. Aber das machen alle Leute, hoffentlich, oder die meisten. Es geht nicht um eine Anstrengung, ein möglichst perfektes Christenleben zu leben, sondern es geht um das Kreuz. Es geht um das Kreuz, wo Jesus hat gesagt, ich habe alles getragen für dich. Die Schläge sind vorbei. Es braucht keine Schläge mehr. Jesus hat die Schläge auf sich genommen. Er hat sich schlagen, dass wir nicht müssen. Er hat sich Haar ausreißen, dass wir nicht mehr müssen, wie der Nehemia. Und die Antwort auf deine Schwachheit, auf meine Schwachheit, ist auch nicht ein neues Leistungspäckchen, das jetzt kommt. Ja, einfach noch mehr zu Jesus herrennen. Nein, aber in ihm innen ruhen und ankommen. Im Jesaja 50,6 ist das beschrieben, was Jesus hat auf sich genommen für uns. Ich habe meinen Rücken denen hergehabt, die mich geschlagen haben. Und meine Backen hergehabt, dass sie mir den Bart ausreißen konnten. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und angespäut werden verborgen. Ich habe das für dich auf mich genommen. Das verändert das Leben total. Da bin ich gerade zu weit. Genau. Weil es bringt etwas mit sich, was unser Leben wirklich verändert. Nicht, dass wir irgendwie etwas reiner werden, etwas sauberer, etwas perfektere Christen, sondern dass wir heute und jetzt, genau in dieser Sekunde, wissen, so vermischt, wie ich mich jetzt fühle, weil ich habe nicht reine Motive vielleicht, ich habe nicht reine Absichten. So vermischt, wie ich vielleicht noch bin. Sein Eigentum, Zahar, dürfen exklusiv für ihn reserviert sein. Bricht mit dem ganzen Gedanken, irgendetwas müssen zu machen. Der Nehemia hat nur diesen Ausweg gesehen. Scharfe Massnahmen ergreifen. Das Leben endlich in den Griff bekommen und packen. Und es endlich umsetzen. Dass etwas passiert und Veränderung passiert. Aber mit Jesus ist das vorbei. Mit Jesus haben wir die Antwort auf genau diese Fragen. Wie rein bin ich denn? Ich bin nur so rein, wie Jesus mich hat gewaschen und das ist komplett. Die Lina Sandell, die hat ursprünglich das Lied geschrieben und gemacht. Ein schwedisches Lied und wir werden es nachher zusammen hören. Und einen deutschen Text dazu, den ihr lesen könnt, um das zu verinnerlichen, um was es geht beim Thema Reinheit. Bei ihm zu sein, bei ihm anzukommen und anzunehmen, dass er uns hat verheißen, ich wische dich rein und sauber. Nicht du musst dich sauber putzen. Nicht du musst dich parat machen, sondern du darfst das annehmen, was er hat gemacht. Es ist eigentlich ein Gegenentwurf zum Nehemias im Aktivismus. Dass wir nicht in Gleichgültigkeit, aber beim Ankommen bleiben bei Jesus. Und ganz nahe bei ihm sein und immer wieder nahe zu ihm kommen. Darum, lass uns doch aufhören mit der Peitsche durch unser eigenes Leben, unser eigenes Herz laufen. Die Sachen rausprügeln, die noch nicht gut sind. Oder vielleicht auch durch unsere Gemeinde oder durch unsere Gesellschaft. Lasst uns durchschnaufen, dass Jesus sagt, ich habe das alles für dich gemacht. Ich habe die Reinheit geschaffen. Und wenn du bei mir bist und das annimmst, bist du rein. Nicht gang raus und sündige doch weiter, wie du willst. Komm zu mir. Und lass dich sauber waschen, genau jetzt. Darum das Evangelium vom Augenblick. Und ich glaube ganz fest, wenn wir das nehmen und jeden Augenblick wieder zu Jesus hergehen, dann dürfen wir wissen, trotz unserem vermischten Herz, dürfen wir bei ihm Reinheit in Anspruch nehmen. Du bist sein Eigentum in diesem Augenblick. Du bist jetzt unvermischt. Du bist bei ihm und du bist gehalten von ihm, weil er das auf sich nimmt, wenn wir in den Verheißungen von ihm ankommen und ruhen und nicht etwas machen, um rein zu werden. Wir wollen das Lied zusammen hören und der Text ist ein Versuch vor einer direkten Übersetzung, also es reimt sich dann nicht immer, hey, müsst nicht auf das schauen. Lasst uns doch einfach das durchschnaufen und nochmal rekapitulieren, dass Jesus da ist, der sagt, es braucht keine Nehemia mehr, der mit einer Gewalt kommt und mit Macht und mit Wort und mit Massnahmen und mit Schlagen und Schreissen den Haaren, sondern komm zu Jesus und lass dich von ihm so anschauen, wie er dich gemacht hat.
Låt en dag ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt du vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längslas då. Han som bär för mig en moders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagen som sorg får jag spara. Om en syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla.
Danken wir dir, Vater, dass du die Sorge trägst für uns, für unser Leben, für unser eigenes Versagen, für unsere Vermischtheit, für unser unreines Herz, dass deine Verheißung gilt, dass du mit uns bist, jeden Tag, bis wir bei dir sind in diesem verheißenen Land. Und dass du uns lässt ruhen in dir, weil du die Sorge für unser unreines Herz wieder reinzuhalten, selber hast tragen. Danke, Jesus, für dein Opfer, wo wir uns darauf verlassen dürfen, weil du da bist und dich für uns hast lassen und Haare ausreissen, wo wir das nicht mehr müssen, weil wir auf dich dürfen bauen. Danke, Jesus. Amen. Wenn du irgendwie einen besonderen Bezug hast vielleicht zu dem Thema Unreinheit und merkst, ich möchte einfach zu Jesus gehen. Du darfst das für dich machen, aber es hat auch ein Ministry-Team noch. Du darfst schon zu mir kommen oder zu uns kommen. Wir wollen füreinander beten und einstehen, auch jetzt in der Lobpreiszeit, die wir noch mal dürfen haben, dass wir wirklich ganz bei dem Jesus sein können. Und seine Reinheit können annehmen, ohne selber irgendetwas müssen zu leisten.